Fax Me, If You Can, der Podcast von Alino Sullivan.
Fax Me, If You Can. Dieses Mal geht's um Europa. Am 10. Mai feiert Frankfurt nämlich das Europafest auf dem Römerberg. Was dahinter steht, das wollen wir erörtern, natürlich mit Aileen. Und wir haben einen Gast, Sonja Röhm ist bei uns, Leitung der Koordinationsstelle EU-Angelegenheiten. Hallo Sonja.
Hi.
Hallo Aileen.
Hallo.
So, jetzt gucken wir doch mal auf Aileen zunächst mal. Du bist ja fleischgewordenes Europa mit Wurzeln im hohen Nordwesten des Kontinents und im tiefen Südosten des Kontinents. Also insofern frag Aileen, wenn du was über Europa wissen willst, oder?
Ich glaube, da gibt es noch mal ein paar andere Länder auch, die, glaube ich, auch was aus einer unterschiedlichen Perspektive zu Europa erzählen können. Aber ja, war irgendwie was, was mir durch irgendwie die Zwiespalt der unterschiedlichen Herkünfte meiner Eltern einfach in die Wiege gelegt worden ist. Und ist jetzt, glaube ich, auch nicht eine Kombination, die man jeden Tag irgendwie mitbekommt. Was ist spannend, was ich noch jemanden getroffen hatte, tatsächlich war ein Karneval, so vor 8 Jahren in Köln, war ein finnischer Türke, also ein oder eine türkischer Finne, ne? Also wo die Eltern quasi die Kombination hatten. Aber genau, Europa irgendwie immer schon Teil von mir gewesen.
Du bist ja eine Frankfurterin natürlich, dann bist du eine Deutsche, eine Europäerin. Aber bist du eine türkische Irin oder eine irische Türkin, wenn du
das
schon damit anfängst?
Das ist eine sehr interessante Frage. Ich habe auch gerade, als ich es gesagt habe, ich so ein bisschen bereut es sozusagen, weil ich dachte, die Frage kommt dann bestimmt gleich. Finde ich schwer zu sagen, weil dadurch, dass, ich glaube, das ist auch nicht unerheblich jetzt für den Verlauf meiner Family-Story sozusagen, ich nicht so einen starken Bezug zur Seite meiner Mutter habe, weil die relativ, als ich jung war, verstorben ist, ist halt einfach dieser Teil zur Familie nicht so eng gewesen, weil für mich, die mit Türkisch sprechen aufgewachsen ist, dann einfach die Sprache irgendwann auch einfach weg war. Mein Vater konnte kein Türkisch, das heißt, das war relativ schwierig, aber die irische Familie ist halt auch einfach, ne, wie soll es auch anders sein, irisch-katholisch, riesig, mein Vater hat 6 Geschwister, ist einfach der Anteil der Familienmitglieder, genau, die da sind und die auch in Irland wohnen und zum Teil auch in Deutschland und in England und irgendwie auf der Welt verstreut sind, einfach viel, viel enger gewesen. Und dementsprechend ist die irische Komponente, glaube ich, schon durchaus eine präsentere in meinem Leben schon immer gewesen seit, also nicht schon immer gewesen, aber die präsentere Seite der Familiengeschichte gewesen, so in den letzten 15 Jahren.
Wenn wir über Europa sprechen, müssen wir natürlich mit den 10-Sekunden-Commitments anfangen irgendwie. Warum seid ihr, ich meine, man geht ja nicht in ein Büro für EU-Angelegenheiten, ohne überzeugte Europäerin zu sein zum Beispiel. Und du hast natürlich jenseits der biografischen Zueignung auch einen Grund, Europäerin zu sein und natürlich auch für eine paneuropäische Partei unterwegs zu sein. Also Sonja, so einen ganz kurzen Satz, bist du überzeugte Europäerin? Wenn ja, warum?
Ja klar, auf jeden Fall. Obwohl ich nicht quasi unterschiedliche Wurzeln habe, sondern waschechte Mittelhessin bin von beiden Seiten. Aber meine Eltern, meine Familie waren immer große Europäer. Es war immer bei uns ein Thema. Politik generell war immer ein Thema und Europa auch. Und es war immer irgendwie klar, dass, glaube ich, dieser Kontinent ohne die EU nicht funktioniert. Und ich liebe Europa und ich bin auch Europäerin.
Mir gefällt das. Übrigens, wenn ihr im Hintergrund Geräusche hört, ist unsere Praktikantin Neve, die ist heute mal wieder, Gott sei Dank, mal wieder dabei. Freut sich, hier beim Podcast dabei zu sein und hat ja am Ende auch immer was zu sagen. Aileen, überzeugte Europäerin? Wenn ja, warum?
Ja, auf jeden Fall, weil ich glaube, dass total viel Vorbildfunktion darin auch liegt, dass die EU so gegründet worden ist, wie sie ist und dass sie so funktioniert und dass wir so lange zumindest in großen Teilen auch in Frieden leben konnten auf einem Kontinent, der historisch eigentlich immer im Krieg irgendwo miteinander gewesen ist.
10. Mai, um die Ecke, dann wollen wir mal über das Europafest sprechen. Also für uns als Bürgerinnen und Bürger ist das natürlich ja große Sause auf dem Römerberg und mehr kommt bei uns, bei den meisten von uns eigentlich nicht an. Aber steckt ein bisschen mehr dahinter. Trotzdem wollen wir natürlich die Geschmacksnerven ein bisschen schärfen. Was sind die tollen Acts, die kommen?
Also ich glaube, was wir auf jeden Fall schon ankündigen können, ist, dass wir abends als letzten Act, als Hauptact Revolte Tanzbein haben, sind Local Heroes hier in Frankfurt, spielen auch oft auf dem Berger Straßenfest, sind auch überzeugte Europäer, aber auch Weltbürger. Und der EZB-Chor wird wieder singen, also der Chor der Europäischen Zentralbank war letztes Jahr auch ein großes Highlight, weshalb wir es dieses Jahr wieder machen. Wir haben dieses Jahr auch ein paar mehr Acts noch für Kinder und Familien auch auf der Bühne, Mitmachkonzert für die Kleinen, sodass wir versuchen, irgendwie alle abzuholen. Und ich denke, der Rest wird sich in den nächsten 1 bis 2 Wochen auf der Website finden, ja, um noch ein bisschen Spannung aufrechtzuerhalten.
Ja, mach mal Werbung für die Website, ganz kurz hier on air.
Ja,
wie heißt die?
Das ist tatsächlich die klassische frankfurt.de Webseite und wir haben eine Unterseite als EU-Koordinierungsstelle und als Dezernat 5, wo wir unsere Inhalte und Veranstaltungen quasi publik machen. Also wir haben keine eigene. Es ist auf frankfurt.de.
Also erstens mit der Bahn kommen ist, glaube ich, ganz wichtig. Zumindest mal an dem
immer
Abend.
Immer samstags entspannt halt.
Immer samstags ohnehin. Und an jedem anderen Tag
auch.
Machen wir
uns
mal ehrlich. Ne? Du wirst einen Sprechpart haben und du wirst auch einige, ich sag mal, Highlights oder Programmpunkte haben, die du auch persönlich besonders gut findest.
Ja, also worauf ich mich besonders freue, ist, dass wir tatsächlich auch nochmal InterrailerInnen da haben werden und mit denen über deren Reise sprechen werden. Das ist ja ein Projekt, was angestoßen worden ist. Ich glaube, das erste Mal vor 2,5 Jahren. Und da haben wir uns im Grunde auch ein Best Practice einfach abgeguckt, was die Europäische Kommission schon seit einigen Jahren macht. Hessen Rail gab es auch eine Zeit lang. Das hat die derzeitige hessische Regierung leider wieder abgeschafft. Da geht es aber darum, dass wir in Frankfurt knapp 200 Schülerinnen und Schülern oder jungen Menschen zwischen 18 und 21, es müssen ja keine SchülerInnen mehr sein, Interrail-Tickets verlosen. Das heißt, sie können sich bewerben, wenn sie in Frankfurt leben, in der Altersspanne sozusagen sind. Und dann kriegen die ein Interrail-Ticket, mit dem sie an 7 Reisetagen innerhalb von einem Monat quasi durch Europa reisen können. Und das Charmante dabei ist, wenn man jetzt irgendwie sagt, ich habe einen Monat Zeit und ich will reisen oder ich habe auch nur 2 Wochen Zeit, dann kann man sich viel einfacher mit einem Interrail-Ticket selbstständig machen, wenn man sagt, ich will zum Beispiel bis, was hatte einer erzählt im November bei unserer letzten Veranstaltung, bis in die Türkei ist der tatsächlich gereist.
Boah.
So krass. Und ich meine, wenn man dann anfängt, ne, über jedes einzelne Unternehmen, was das Äquivalent zur Deutschen Bahn ist sozusagen, in den anderen Ländern in Europa, sich Tickets zu buchen, dann ist das nicht nur verdammt teuer, sondern dann ist das auch relativ aufwendig. Und das Charmante an Interrail ist, da geht das Ganze viel einfacher. Es gibt auch einen Vorbereitungsworkshop. Und wir hatten, wie gesagt, im November ja schon mal so ein Auftakt-Event. Und jetzt werden einfach noch mal 2 InterrailerInnen zum Gespräch mit am Europafest von ihren Reisen erzählen. Das ist auch echt schön gemacht. Die haben zum Teil selber Reels gemacht, haben Blog-Einträge super witzig geschrieben, haben manchmal einfach nur Fotos mitgebracht. Aber es ist irgendwie echt schön zu sehen, weil die da ja auch neue Freundschaften machen. Zum Teil schreiben die sich in der Gruppe und sagen dann, hallo, ist irgendwer gerade in Rom, weil
großartig,
die ja ungefähr,
ja,
in der gleichen,
super,
Zeit unterwegs sind,
ja,
und schaffen auch ganz neue Freundschaften. Und das ist schön zu sehen, dass wir irgendwie dazu beitragen können, dass so eine prägsame Zeit für junge Menschen entsteht, die sie dann hoffentlich auch zu passionierten EuropäerInnen machen.
Großartige eigene Erinnerungen an Interrail und ich bedauere es bis heute, nur nach Westen, immer weiter nach Westen gefahren zu sein. Also,
bis wohin hast du es geschafft?
Frankreich, Spanien, Portugal. Also ich bin in Portugal die Küste Lissabon hochgefahren damals und dann über Galizien wieder zurück und es war traumhaft toll, aber den ganzen Ostausleger habe ich zeitlich dann nicht mehr geschafft. Ne? Und das war vor Internetzeiten.
Bei Interrail,
da konnte man sich
immer
nicht.
Noch.
Ja, darf man das als alter Sack, ja, auch noch machen?
Ja, mittlerweile,
so wie ich,
ja.
Großartig. Senioren-Interrail.
Ja,
großartig.
Ist,
also ich kann mich mal bewerben. Ja.
So wie früher,
großartig.
Ja. Also das wär's.
Mache ich diesen Sommer. Klasse. Also wusste ich nicht. Super gut. Wir kommen, weil wir jetzt darüber gesprochen haben, was unmittelbar vor uns steht, nämlich das Europafest, mal dazu, mit dieser Frage an den Start zu gehen.
Was war? Was kommt?
Dafür ist es natürlich ganz wichtig, mal zu sagen, wo kommen wir denn her bei den Bemühungen um Europa? Denn Frankfurt ist vielleicht die europäischste Stadt, die ich mir in Deutschland vorstellen kann, aufgrund der Multinationalität, die wir haben. Also wir haben den größten Anteil von Bürgern aus aller Welt, insbesondere bezogen auf die Größe der Stadt, die ja nun wirklich überschaubar ist im Verhältnis zu Berlin oder Hamburg beispielsweise. Also was war jetzt in deiner Amtszeit so das Augenmerk? Mensch, damit will ich Europa noch weiter nach vorn bringen.
Also ich glaube, Was ganz wichtig war, was wir während der Koalitionsverhandlungen auch gemerkt haben, ist, dass wir einfach keine konkrete Zuständigkeit haben, die Frage danach, was bedeutet es, Europastadt zu sein, beantworten zu können. Also jedes Dezernat hat hier und da natürlich, ob es EU-Fördergelder sind oder ein Austausch mit einer europäischen Partnerstadt, unterschiedliche Berührungspunkte. Aber es gab keine eine Stelle. Und dann wurde eben diese Koordinierungsstelle, die Sonja leitet, geschaffen. Weil wir gesagt haben, wir müssen das richtig plakativ machen, mal zu erklären, was bedeutet es, dass du eine Bürgerin, ein Bürger in der Europastadt Frankfurt bist? Was bedeutet das für dein Leben? Was bedeutet das, wenn du in den Supermarkt gehst, dass deine Lebensmittel einen gewissen Standard entsprechen, dass du in eine Apotheke läufst, dass deine Pharmazeutika durch gewisse Tests gegangen sind und sicher für dich zu nutzen sind, dass du einen Anspruch auf bestimmte Dinge hast, wenn du in der Stadt wohnst als Bürgerin, wenn du mit dem Flieger unterwegs bist, ja, dass du Fluggastrechte hast und so weiter. Also es sind, in so vielen Dingen steckt die EU und eine Sicherung von einem Lebensstandard für uns drin. Und das wollten wir einfach mal viel, viel stärker hervorheben. Und das Europafest, würde ich sagen, ist einfach immer der Höhepunkt des Ganzen, immer im Jahr. Weil ich finde, dazu auch gehört, die Zugänglichkeit zu den europäischen Institutionen, die ja auch vor Ort sind, immer zu schaffen, damit die auch mal erklären können, eine EZB, was die macht. Das klingt vielleicht auf ersten Blick, dass man das irgendwie weiß, aber ich glaube, das ist total cool für Bürgerinnen und Bürger, auch nochmal mit denen reden zu können.
Absolut, natürlich.
Oder auch mit der EIOPA beispielsweise, das ist quasi die Aufsichtsbehörde für
das Versicherungswesen.
Das Versicherungswesen. Und dass die überhaupt in Frankfurt sind, das wissen auch ganz wenige Leute. Ja. Und jetzt kommt natürlich die AMLA noch dazu, also die Anti-Money Laundering Authority, die natürlich Geldwäsche und Korruption bekämpfen wird. Und diese Bubbles zum Teil, finde ich, in denen wir leben und in denen auch viele EU-Beamte leben, ich finde es total wichtig, die aufzubrechen. Weil ich finde, wenn man durch Brüssel läuft, merkt man das total.
Ja, das ist logisch, natürlich.
In Frankfurt haben wir es auch natürlich so ein bisschen.
Ist Brüssel Belgien, ja? Fragezeichen. Ne? Also es sind ja doch einige tausend Menschen, die in Europas Diensten in unserer Stadt arbeiten und leben.
Und auch für uns. Für uns ja total viel machen. Also ich reite ja immer gerne darauf rum, wie staatstragend so jede und jeder einzelne Verwaltungsmitarbeitende ist. Genauso ist das natürlich auch bei EU-Beamten so, dass die total viel von dem tragen, was unsere MEP, unsere Mitglieder des Europäischen Parlaments, unsere Parlamentarier auch einfach beschlossen haben am Ende. Und deswegen finde ich das super wichtig, dass wir da die Türen öffnen, einen Weg zueinander schaffen und dass wir das, das finde ich am Europafest so cool, dass wir das auch einfach feiern. Also es gehört auch gefeiert, die Errungenschaft Europas.
Hast du, Sonja, eigentlich eine Antwort auf die Frage, was macht Frankfurt zur Europastadt? Also mir fällt spontan ein, wir haben in der politischen Repräsentanz nicht nur Eileen, sondern wir haben einen Oberbürgermeister, eine Bürgermeisterin, wir haben zwei Bundestagsabgeordnete, die alle einen, in deinem Fall nicht mittelhessischen Hintergrund haben und die eben repräsentieren, wie international wir sind. Ja. Wie ist dieses, die eine Sache ist ja das Amt, die andere Sache ist so das Feeling, die Hinwendung zu Europa. Was macht Frankfurt zur Europastadt für dich?
Ich glaube, neben dem, was ihr beide jetzt auch schon gesagt habt, tatsächlich auch wirklich die geografische Lage. Also da spricht man zwar immer so salopp drüber, so im Herzen von Europa, ne? Wir kennen alle diesen Satz, aber ich glaube, er stimmt, weil Frankfurt dadurch einfach auch, nicht zuletzt auch durch den Flughafen, aber auch durch EU-Behörden, die hier sind, einfach auch einen Bekanntheitsgrad hat, auch in Europa. Ich glaube, das ist super wichtig auch, dass Frankfurt wirklich da eine enorm große Rolle spielt geografisch. Man kommt hier hin oder man muss vielleicht auch manchmal hier hin und lernt dann die Stadt irgendwie trotzdem kennen und lieben. Und was ich auch so besonders finde, was ich durch die Arbeit jetzt auch erst eigentlich so richtig kennengelernt habe, dass es ja nicht nur, ich sag mal, die europäischen Institutionen sind, die hier sitzen, sondern auch unglaublich viele ehrenamtliche EuropäerInnen, die sich in super vielen europäischen Vereinen in Frankfurt engagieren.
Nenn mal ein Beispiel.
Die Europa-Union, die jungen europäischen Föderalisten, aber auch UNIC, das ist ein Zusammenschluss aus den europäischen Kulturinstituten, also Institut Français oder das Spanische Kulturinstitut. Und die leben alle jeden Tag mit ihren eigenen Angeboten, die sie ja auch über das Jahr machen, für alle Menschen in Frankfurt. Die haben ja teilweise große, tolle Veranstaltungsformate auch, leben die Europa. Und das, finde ich, macht's aus tatsächlich.
In Facts Me If You Can gibt es natürlich noch eine weitere Rubrik. Und die heißt
Das geht besser.
So, wo können wir denn selbstkritisch sagen, hier sind noch richtige Defizite und hier könnte es echt noch besser werden, hier könnte so der Chaka-Moment noch kommen? Die Praktikantin wieder hier. Vorlaute Dame, ja. Go.
Go, okay. Also ich glaube, wo wir wesentlich besser werden können, würde aber auch sagen, dass das nicht nur eine explizite Frankfurter Problematik ist, aber insbesondere auch für Frankfurt, wirklich konkreter nochmal zu zeigen, was Europa und auch die Europäische Union konkret für Frankfurt und für die Menschen hier macht. Also wenn man ins europäische Ausland fährt, ganz oft, also vor allen Dingen ganz oft auch Südeuropa, hat man irgendwie fast überall Plaketten, große Hinweise, wenn Bauprojekte, Kindergärten, irgendwie Spielplätze, besondere Sachen von der EU gefördert sind. Man sieht das immer irgendwie sofort. Und ich finde, um jetzt ehrlich zu sein, da können wir besser werden, im Alltag den Menschen auch zu zeigen, und sei es nur durch eine Plakette oder durch jedes Mal einen Zeitungsartikel oder jedes Mal einen Instagram-Post, wenn wir für irgendeine tolle Sache Unterstützung von der Europäischen Union, sei es finanzieller oder struktureller Natur, bekommen haben, um nochmal zu zeigen, hey, das verändert deinen Alltag.
Ja, wir müssen uns ja da auch irgendwie immer wieder dran erinnern. Europafest steht ja jetzt auch im Rahmen und unter dem Schirm des Schengen-Jubiläums, ne? Und ganz ehrlich, ich bin alt genug, mich daran zu erinnern, wenn ich nach Holland gefahren bin, dass da eine Grenzkontrolle war oder nach Frankreich gefahren bin, ne? Also diese Vergesslichkeit der Menschen ist schon
erinnern,
brutal, ja. Ach, das freut mich. Das
ja, auch wir beide, glaube ich.
Das ist nett von euch beiden, ja, gut.
Ich weiß es noch genau, wir hatten immer Tüten an Währungen zu Hause, wenn wir mal nach Italien gefahren sind.
Gulden, Lire, France, genau. Ja, herrlich, genau. Ja, also gerade diese Schengen-Geschichte ist eigentlich ein tolles Beispiel, Aline, oder? Ja. Wo wir sagen können, da können wir in dem Sinn, wie Sonja ja gerade angesprochen hat, besser werden, ja?
Und ich glaube auch, was mir in der Politik immer so fehlt, ich habe ganz oft die Herausforderung herauszufinden, was eigentlich, weil mich das wirklich interessiert hat, weil ich das versucht habe, auch in meine Arbeit einzubauen, in meine Begrüßungen und wenn ich irgendwo auf einem Panel sitze, ist herauszufinden, was eigentlich mit europäischen Geldern passiert. Also wir hatten ja zum Beispiel Next Generation EU oder den Recovery and Resilience Fund, der nach Covid aufgesetzt worden ist und von dem Deutschland ja auch einen echt großen Anteil bekommen hat. Und ich dachte, hey, wäre doch mal spannend zu wissen, welches der Gelder wie in den Bundesländern angekommen, also erstmal in den Nationalstaaten, gut, da wissen wir, wie hoch es ist. Aber da verliert sich dann auch der Faden. Also ich wollte mal rausfinden, wie viel ist dann nach Hessen gegangen, wie viel davon ist dann wiederum in den Kommunen angekommen. Und ich konnte nichts dazu herausfinden. Und das finde ich bemerkenswert, weil am Ende ist es ja vielleicht so, dass ein Anteil der Förderprojekte, die wir zum Beispiel mit unterstützt bekommen von der Landesebene, dank eines europäischen Aufbaufonds überhaupt zur Verfügung gestellt worden sind. Und ich wüsste es nie. Und wenn ich schon nicht weiß, wie sollen die Bürgerinnen und Bürger es dann wissen? Und das finde ich total schade, weil ich glaube, dass der EU nicht immer dann die Ehre zugesprochen wird, die ihr zusteht.
Ja.
Und ich glaube, das ist ein politischer Fehler, finde ich. Also da sollten die Nationalstaaten auch viel stärker drauf schauen, weil die EU-Skepsis so viel einfacher gefüttert wird dadurch, dass wir nicht sehr gut darin sind zu sagen, was die EU eigentlich für uns macht. Und ich glaube, wir würden alle wie Headless Chicken hier im Kreis rennen, wenn die EU morgen auseinanderfallen würde.
Ja, natürlich, selbstverständlich. Berührt natürlich auch, dass es bestimmte politische Kräfte gibt in unserem Land und auch in anderen Ländern in der Europäischen Union, die die Grenzbäume gerne wieder hochziehen wollen und die Grenzen wieder einführen wollen und die beispielsweise auch Zuzug minimieren wollen. Und die Problematik ist natürlich in Wirklichkeit eine ganz andere, nämlich dass wir 2050, 2060, wenn wir niemanden ins Land holen, bei von 83 Millionen bei 60 Millionen Deutschen sind oder in Bürgern sind. Und wir brauchen also das Gegenteil, wir brauchen Zuzug. Ja. Gibt es da noch ein Aufgabenheft für Frankfurt? Das Onboarding von Menschen, die hier ankommen. Wir kennen die Story von dir, wie lange es gedauert hat, bis du deinen Pass bekommen hast beispielsweise. Ne?
Ich habe ihn ja noch gar nicht.
Du hast ihn immer noch nicht?
Nee, ich habe ihn noch nicht beantragt.
Ah, okay.
Ich habe ihn noch nicht beantragt. Ich habe die Staatsbürgerschaft bekommen.
Aber den Pass noch nicht.
Aber den Pass habe ich auch noch nicht beantragt. Ich bin jetzt noch mit meinem Irischen unterwegs, weil es ja Gott sei Dank keinen Unterschied macht.
Ja.
Willkommen in der EU.
Du bist also in between everything.
Genau, in between worlds.
Ja.
Ich glaube, es gibt auf jeden Fall Dinge, die man besser machen kann, um Fachkräfte auch noch in die EU und auch nach Deutschland und auch nach Frankfurt zu holen. Und Ich weiß, dass meine Kollegen, die zuständig sind für die Ausländerbehörde und für das Amt für multikulturelle Angelegenheiten an der Terrin und Nages Eskanari-Grünberg, ich weiß, dass die beiden da auch dran sind, da diese Prozesse offener zu gestalten, eine stärkere Willkommenskultur an den Tag zu legen. Ich bin ja so ein bisschen so ein Fan davon, mir Prozesse anzugucken und glaube, und das finde ich ganz spannend, ich hatte letztens gerade einen Prozess gesehen, den ein Landkreis aufgesetzt hat. Die haben einfach ein Haus genommen und haben da tatsächlich die ganzen Ämter, die dazugehören, wenn jemand nach Deutschland kommt, zusammengebracht. Das heißt, du läufst quasi von Ausländerbehörde zum Meldewesen, also in dem Fall wäre das bei uns das Bürgeramt, dann wirst du beraten in Sprachkursen, die du in Anspruch nehmen kannst und alles quasi in einer Liegenschaft. Und das finde ich total spannend und ich weiß, dass auch die Fraktionen einen Etatantrag auf den Weg gebracht haben, über den ich mich auch sehr gefreut habe, wo es darum geht zu sagen, dass man sich mal quasi Personas anschaut und wie so eine Customer Journey aus jeder einzelnen Person heraus, ob Non-EU, EU oder deutsche Staatsbürgerin.
Ist das schön, die Praktikantin jetzt auch knurren und bellen zu hören, live im Podcast. Wunderbar. Zur Erklärung ganz kurz, wir sind hier im Studio und Nief, die Praktikantin, sieht durch zwei Glasscheiben durch Katzen. Und das ist natürlich ziemlich aufregend.
Wenn ich da vielleicht kurz noch was anknüpfen darf. Ich finde das super spannend bei den Prozessen, von denen du sprichst, dass wir auch ganz oft aus Sachen, die wir in die Richtung eigentlich schon mal gemacht haben, dann nicht langfristig lernen, weil ich weiß nicht genau, ob es in Frankfurt auch so war. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht bei der Stadt Frankfurt gearbeitet, aber ich weiß, dass es ja in einigen Kommunen so war, als die ukrainischen Geflüchteten kamen, dass eben da wirklich relativ schnell solche Stationen eben aufgebaut wurden, wo aus den verschiedenen Ämtern dann eben die verschiedenen Mitarbeitenden saßen und alle Angelegenheiten in einem Kreislauf sozusagen geklärt hatten und wir das ja eigentlich manchmal tun und können, uns dann aber nicht verstetigen.
Ja, absolut, absolut. Und anekdotisch dazu, ich meine, ich habe seit vielen Jahren so einen kleinen Lehrauftrag auf dem Mediencampus der Hochschule Darmstadt, ein internationaler Masterstudiengang, und da kommen Menschen aus aller Herren Länder und die haben, wenn sie ein Problem haben, dann haben sie das Ämterproblem. Ich verstehe überhaupt nicht Einwohnermeldeamt irgendwie oder Ausländerbehörde. Wie ist überhaupt mein Status, das überhaupt rauszufinden? Und da würde ich wirklich von Herzen sagen, Leute, das muss einfacher werden.
Total. Und also genau das, Sonja, was du gerade erwähnt hast, das gab es ja auch in Frankfurt. Ich glaube, wir müssten da vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen, dass wir uns auch überlegen, und ich weiß nicht genau, wie das Endprodukt aussieht, ja, aber wenn man diese Customer Journey macht und sich überlegt, okay, eine Person, eine Fachkraft, die hier nach Deutschland kommt, aus, nehmen wir zum Beispiel Indien, da hatten wir tatsächlich letztens auch einen Brief, der ist mit seiner Frau hierher gekommen, und er hatte gesagt, dass er und seine Frau hierher gekommen sind, und seine Frau hat dann ein Kind zur Welt gebracht, auch in Frankfurt. Und sie haben dann halt echt einen Moment lang warten müssen auf die Aufenthaltserlaubnis. Mhm. Jetzt sage ich schon mal vorweg, ich finde es immer wieder krass zu sehen, wie Bund und Land uns als Kommunen immer mehr Aufgaben geben, aber nicht die Ressourcen dazu. Das will ich mal dazu sagen und hier mal kurz die Frankfurt Immigration Office, unsere Ausländerbehörde, auch mal kurz in Schutz nehmen. Das geht jetzt nicht gegen die. Aber es ist ja interessant, dass man sich in Deutschland nicht Gedanken darum macht, wie man schnell genug Leute onboardet und denen eine Aufenthaltserlaubnis geben kann vor Ort. Weil faktisch hat das bedeutet für diese zwei Fachkräfte, die sich freiwillig nach Frankfurt begeben haben, um in Deutschland zu wohnen, um unsere Wirtschaft zu unterstützen am Ende des Tages, die haben dann ein halbes Jahr lang nicht reisen können zur Familie, weder außerhalb Deutschlands, ja, die konnten Europa nicht erkunden, und sie konnten aber auch nicht zur Großmutter des Kindes nach Indien zurück, um das Enkelkind vorzustellen.
Ja, das geht gar nicht.
Und das finde ich halt schon krass. Und das ist was, wo ich mir denke, da müssten wir in Deutschland irgendwie viel schlauer darin werden, zu gucken, wie wir da zügig auf den Weg kommen. Weil es nicht sein kann, dass einfach diejenigen Kommunen, die einfach Glück gehabt haben, dass sie jetzt viele Leute in einer Ausländerbehörde oder in einem Immigration Office haben, dass sie schnell arbeiten können. Das ist auch einfach eine Kette an bürokratischem Aufwand, wo ich glaube, dass es uns gut tun würde, wenn wir da auch entlastet werden würden.
2017 ist deine Partei gegründet worden, Volt, und zwar als paneuropäische Partei, die auch lange Zeit auf nationaler Ebene gar keine Rolle spielen wollte, glaube ich sogar. Du schüttelst mit dem Kopf.
Ich glaube, wir wollten schon immer auf nationaler Ebene auch eine Rolle spielen. Wir sind noch nicht ganz so weit.
Wir sind noch nicht ganz so weit.
Nicht in Deutschland zumindest. Also in der Niederlande sind wir ja schon in beiden Kammern zum Beispiel. Ja. Und in Bulgarien saßen wir auch schon im nationalen Parlament, aber in Deutschland noch nicht.
Ja, das ist so irgendwie der Vorschein oder Vorbote von den United States of Europe irgendwie. Ne? Also das ist so für manche, die geradeaus denken und demokratisch denken, vielleicht sogar eine Wunschvorstellung. Ganz so weit muss es vielleicht gar nicht gehen, aber können da auch Impulse kommen für ein besseres europäisches Miteinander auch auf lokaler, kommunaler Ebene?
Ich glaube sehr. Also ich glaube, ich stelle gerade zum ersten Mal fest, seitdem ich über Europa nachdenke, dass jetzt gerade ja wirklich die Rufe nach einer gemeinsamen Außenpolitik auch immer lauter werden. Und ich ärgere mich dann immer so ein bisschen, weil ich denke, das haben wir doch schon seit
nur mit Druck, seit nur Jahren mit erheblichem gesagt. Druck.
Ja, das ist ja auch irgendwie so ein Ding in der Politik. Es muss ganz oft erstmal kriseln und knallen, bis Leute dann darauf kommen zu sagen, jetzt müssen wir hier vielleicht mal was Radikaleres probieren. Und um ehrlich zu sein, ist es ja gar nicht so radikal, sich als Wirtschaftsunion als eine der stärksten Wirtschaftskräfte auf der Welt zu begreifen. Und ich glaube, dass wir auf lokaler Ebene, und deswegen mag ich es auch so gerne, lokal auch politisch aktiv zu sein, weil ich glaube, vor Ort ist es, wo wir die Menschen unmittelbar erreichen können und ihnen auch zeigen können, so deswegen ist das Thema wichtig und deswegen berührt es euch in eurem Alltag auch jeden Tag, weil auf Landesebene kannst du über Europa reden, so viel wie du willst. In den Kommunen kommen ja quasi die Infos unmittelbarer an. Und wenn die Bundespolitik, die steht ja immer im Fokus, hatten wir auch in der letzten Episode auch schon mal drüber geredet, wenn eine Bundesebene, und das tun die meisten Nationalstaaten leider nicht von sich aus sagen, wir müssen jetzt enger zusammenrücken mit den anderen Mitgliedstaaten, weil es damit verbunden ist, dass man Kompetenzen auch abgibt, ja, und vielleicht ein bisschen auch an der einen Stelle Kompetenzen bündelt, dann finde ich das immer sinnvoll, wie zum Beispiel bei einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Dann wird da nicht so gerne drüber gesprochen. Aber ich glaube durchaus, dass jetzt gerade die Zeiten eigentlich am besten sind, zu sagen, dass wir als Europa viel vereinigter sein müssen, weil schenken wird uns niemand mehr was. Das ist spätestens seit Trumps Beginn der Amtszeit auch ganz, ganz offensichtlich geworden, würde ich sagen.
Europafest, der Geheimtipp kommt gleich noch, aber eine Sache müssen wir natürlich noch abarbeiten, die tierische Perspektive. Die Praktikantin war hier und da schon mal hörbar.
Das würde mein Hund dazu sagen.
Ist Niamh Europäerin?
Sie ist absolut Europäerin. Sie hat ja auch einen irischen Namen.
Ja, stimmt.
Ihr Vater ist aus Tschechien.
Hat eine Bedeutung?
Niamh ist tatsächlich, ich fand den Namen sehr süß. Das bedeutet leuchtend.
Oh.
Ja, und mein Name ist Licht. Und dann dachte ich, passt irgendwie zusammen.
Das leuchtende Licht, ja, im Doppelpack, super.
Nee, und ich fand den Namen schon immer ganz süß. Und der irischen Legende nach ist Niamh die Tochter des Gottes des Meeres. Und weil ich das Meer ganz gerne mag, habe ich mir dann irgendwie gedacht, irgendwie passt das. Und dann, es ist halt so ein bisschen absurd, weil das ist, als würde man in Deutschland so einen Hund eigentlich Anna oder Julia nennen oder so, weil es halt voll der Menschenname ist. Aber ich dachte, naja, solange wir in Deutschland wohnen, fällt das keinem auf.
Aber du hast gerade Stammbaum auch erwähnt.
Ja, genau. Also sie ist ja tatsächlich auf einem Ponyhof geboren. Und das war alles ein bisschen, ja, sie ist aus dem Tierschutz auf dem Ponyhof geboren. Und der Vater ist tatsächlich ein Rüde aus Tschechien. So, okay. Also insofern ist sie auch gewissermaßen ein europäischer Hund, würde ich sagen.
Ich versuche gerade zu deuten, ob sie vorhin tschechisch gebellt hat oder irisch gebellt hat, aber gut. Oder
Hunde unterscheiden
sie hat
da nicht.
Europäisch gebellt.
Die bellen alle in einer Sprache, würde ich sagen. Die kennen keine Grenzen.
Machen wir Deckel drauf. 10. Mai, um die Ecke, Europafest, Geheimtipp, Sonja?
Geheimtipp?
Ja klar, wo müssen wir hin?
Auf den Römerberg.
Ja, okay, das ist ein, welches Sub-Event sozusagen? Also wo müssen wir uns unbedingt in die Schlange stellen, wenn es welche gibt?
Also wenn es so wird wie letztes Jahr, wo wir Bombenwetter hatten, dann wird es eine Schlange geben. Und zwar gab es die am Eingang in den Römer, weil wir auch die Römer und die Schwanenhalle offen haben und da auch AusstellerInnen sein werden, die sehr, sehr spannend sind. Unter anderem auch eine kleine Kunstausstellung und auch weitere PartnerInnen. Und wo wir auch eine wunderschöne Schlange hatten, war tatsächlich auf dem europäischen Marktplatz. Der ist in Pavillons auf dem Römer gegenüber von der Bühne, also Outdoor. Und da kann man tatsächlich richtig auf Tuchfühlung gehen mit allen europäischen Institutionen, sowohl die in Frankfurt sitzen, aber auch nicht in Frankfurt, aber dennoch für uns zuständig sind, wie das Verbindungsbüro vom Parlament zum Beispiel oder das regionale Büro der Kommission. und auch mit allen Frankfurter EU-Vereinen und kann sich wirklich aus erster Hand alles abholen, was für jeden Einzelnen und jede Einzelne interessant ist zum Thema Europa. Und dabei auch viel Spaß haben, weil ich weiß, dass auch alle PartnerInnen, die ausstellen, wieder spannende Aktivitäten mitbringen, weil es keine klassische Messe ist, wo man einfach vorbeigeht und sich anguckt, sondern alle bringen wieder was mit, was man konkret machen kann.
So, Aileen, wir hatten die 28 Geheimtipps von Sonja und jetzt kommst du mit dem einen.
Mit dem einen?
Hoffentlich.
Mein einer Geheimtipp wäre, dass es auch europäisches Essen gibt. Ich werde jetzt nicht sagen, welches. Das bleibt ein Geheimnis. Das müsst ihr dann selber herausfinden. Aber wenn ihr mal gerne mal wieder europäisch und nicht Schnitzel und grüne Soße essen wolltet, dann ist das Europafest auf jeden Fall auch für euch.
Das Kulinarische ist immer super wichtig. Facts me if you can. Vielen Dank, ihr beiden.
Danke dir.
Das war Facts me if you can. Wir freuen uns über Likes, Abos, Feedback, Themen. Bei Instagram findet ihr uns hier, @dasdezernat5. Facts me if you can. Next stop in 2 Wochen.